Die Radio Wissen.
Eine Stunde Talk mit Sven Präger.
Es sind etwa 900.000 Menschen in Deutschland, die vegan leben. Davon geht der Vegetarierbund Deutschland aus. Und das ist ganz grob gerechnet etwa knapp 1% der deutschen Bevölkerung. Spannend dabei ist noch zu wissen, dass es deutlich mehr Frauen als Männer sind. Einer der wenigen Männer, der vegan lebt, ist Attila Hildmann. Attila, momentanes Lieblingsgericht, lass uns mal so anfangen, ist was?
Mein aktuelles Lieblingsgericht, immer noch Spaghetti mit Tofu Bolognese. Geht schnell, ist super herzhaft, super lecker. Erinnert mich einfach an meine fleischliche Zeit. Und ich liebe Italienisch.
Schon länger Lieblingsgericht, wenn du sagst, ist immer noch.
Ich glaube ja. Also schon eigentlich als Kind. Das war so eines der ersten Gerichte, die ich früher als Kind noch und Jugendlicher mit Fleisch noch gekocht habe. So, wo ich meine ersten Kocherfahrungen gemacht habe. Quasi das Upgrade, nachdem ich jahrelang nur mit Tütensuppen gekocht habe als Jugendlicher. Und daran erinnere ich mich noch. Und das ist jetzt eben vegan, cholesterinfrei und schmeckt mir noch viel besser.
Attila Hildmann ist heute Abend zu Gast in die Radio Wissen. Eine Stunde Talk. Schön, dass du da bist.
Ich freue mich sehr.
Die Radio Wissen.
Attila, am Anfang darfst du dir bei uns was wünschen. Es gibt eine Vorschlagsliste mit drei möglichen Aktivitäten und du darfst dir eine aussuchen. Also, hi, steht hier. Hier kommen drei Vorschläge für mögliche Aktivitäten mit Attila Hildmann. Erstens, 150 Burpees. Burpees sind diese Ü-Fitness-Übungen sind das, ne?
Ja, ja.
Oh Gott, kannst du sowas?
Oh, Burpees mache ich jetzt nicht so gerne. Das hört sich irgendwie immer an, so wie in so einem Rülpser, glaube ich.
Burpee. Sieht auch so aus, ne?
Also 150 schon tough.
Ja, glaube ich auch.
Aber
ja.
Geht schon.
Was ist das nochmal? Was muss man dabei machen?
Da machst du so Liegestütze und stehst dann quasi auf, wie so Kniebeugen und springst in die Luft und gehst wieder runter.
Guter Fettverbrenner.
Absolut, ja. Können wir machen.
Okay. Ein Bio-Huhn zubereiten wäre Teil 2. Kannst du?
Kann ich, ist eigentlich ja nicht so nicht so schwierig. Einfach ein bisschen mit Salz anreiben, Gewürze, ab in den Ofen, fertig. So habe ich das als Jugendlicher auf jeden Fall gemacht.
Würdest du für andere Fleisch kochen?
Ich habe mal eine Zeit lang meiner Mutter geholfen, jetzt gerade so zu Festtagen, wo dann die Verwandtschaft kam. Und mittlerweile ist es so, bei Weihnachten wollen die irgendwie alle, dass ich koche. Deswegen habe ich mir jetzt ja keine Gedanken drum gemacht. Ich bin jetzt grundsätzlich nicht so der Fan, dass ich dann da abschmecke. Aber wenn jetzt irgendwie jemand sagt, so komm, ich brauche dich beim Kochen, dann helfe ich da schon mit. Ich ekel mich jetzt nicht davor.
Und es ist auch keine moralische Aufgabe, andere dazu zu erziehen, wenn ich schon für euch koche, dann müsst ihr das essen, was ich für euch koche.
Nee, das ist das Schlimmste, weil es geht ja darum, dass du selber die Lust entwickelst bei etwas. Und ich glaube, wir leben ja in einer Welt, wo schon so viele Vorschriften, wo es so viele Vorschriften gibt. Ich glaube, wenn gerade auf Ernährung noch Zwang ausgeübt wird, dass wir uns dann eigentlich eher sträuben und dann bist du eher so der Typ, der sagt, wenn die Veganer unbedingt wollen, dass ich mich vegan ernähre, dann esse ich heute 2 Currywurst statt einem.
Dritte Möglichkeit wäre eine Woche lang gar kein Sport.
Also ich tendiere jetzt zu 1 und zu 3.
Vielleicht in der einen Woche erst 150 Burpees jeden Tag und dann hast du für eine Woche...
Komm, ich mach die 1, die Burpees und dann bin ich schnell durch.
Okay. Würdest du es durchhalten, eine Woche ohne Sport, oder ist es doch so wichtig für dich, dass du es brauchst?
Ich brauch's für mein Wohlbefinden, also gerade so dieses Feeling, ich bin jetzt ganz viel so mit dem Auto unterwegs in Deutschland, habe viele Termine und zwischendurch gehe ich einfach dann mal irgendwie ein Tausender schwimmen, die heiße Dusche danach, einfach eincremen, fertig machen. Das ist schon ein geiles Gefühl, sage ich mal. Also es muss gar nicht ein Extremsport sein. Ich war ja nie so ein Fan davon, zu sagen, man macht das jetzt so, dass es wirklich so einfach an die Substanz geht. Ich habe manchmal ab und an ein paar Challenges. Ich bin jetzt irgendwie gerade letztens zu meiner Buch-Release-Party von Vegan for Fit Gipfelstürmer von Berlin nach Hannover mit dem Rennrad gefahren, 30. November. Da war relativ kühl. Aber grundsätzlich bin ich schon so ein Fan davon, dass man Sport macht fürs Wohlbefinden.
Und da geht es eher darum, dann auch das Gefühl danach so ein bisschen zu genießen.
Ja, deswegen eine Woche ist schon auf jeden Fall machbar. Ich muss ja auch manchmal verletzungsbedingt aussetzen, wegen, ich habe eine Knieverletzung, die schon ein bisschen länger ist.
Was hast du?
2 Kreuzbandrisse. Und letztens irgendwie auch Meniskus. Und wenn das so vorgeschädigt ist, dann hast du halt den Salat. Damals wurde ich von ziemlichen Metzgern operiert, deswegen hat sich das ein bisschen hingezogen. Aber ich weiß so, wie das dann ist, wenn man einfach eine Woche keinen Sport macht. Das geht schon. Da muss ich ein bisschen drauf achten, was ich esse.
150 Burpees, dann hast du das Problem nicht.
Ja.
Die Radio Wissen, eine Stunde Talk. Gott hätte Tiere nicht aus so leckerem Fleisch gemacht, wenn wir sie nicht essen sollten.
Genau.
Zitat Ende, sagt Attila Hildmann. Im September hast du gestanden, dass du wieder Fleisch isst, und zwar Burger und Steaks. So ein bisschen mit der Begründung, wenn ich das richtig im Ohr habe, dass die ja wirklich auch Lebenskraft geben, nachdem du 16 Jahre lang vegan gelebt hast. Was hast du zu deiner Verteidigung vorzubringen?
Ja, das ist natürlich ein Fake-Video aus dem Internet auf YouTube, ein bisschen Clickbaiting gemacht. Das heißt, das Video hat mittlerweile über 200.000 Klicks. Die Leute gucken das irgendwie, weil sie denken, so, ich habe ihn jetzt erwischt, er ist jetzt doch wieder Fleisch nach 16 Jahren. Und ich habe am Anfang dieses Videos einfach diese gängigen Klischees und gängigen Sprüche vorgebracht. Und musste aufpassen, dass ich nicht irgendwie ins Gelächter.
Irgendwann merkt man, ausfalle. Die Mundwinkel zucken, kannst du es schwer zurückhalten ja. Auf einer gewissen Teil. Gibt es für dich sowas wie den Punkt, an dem du gesagt hast, ab jetzt lebe ich vegan?
Es gibt den Punkt, wo ich angefangen habe, mich vegetarisch zu ernähren. Der ist jetzt 15 Jahre her. Das war ein Gespräch mit einem Kumpel. Der ist Vegetarier geworden, war so einer der schweren Jungs in der Jugend in Berlin. Und Araber, von dem man das irgendwie jetzt nicht so denkt, dass der jetzt plötzlich da anfängt, Tiere zu schützen. Der hat mit mir drüber gesprochen. Davor ist mein Vater halt auch gestorben an einem Herzinfarkt. Das hat mich auch irgendwie sehr bewegt. Und es war ein Gespräch über ganz verschiedene Bereiche, die mit dem Fleischkonsum zusammenhängen. Ich hatte immer ein gutes Verhältnis zu Tieren. Ich habe immer Tiere sehr gerne gehabt, in Urlauben. Die Ponys, sage ich mal, oder meine eigene Katze. Und ich habe mir halt nie so Gedanken gemacht darüber, ob ich jetzt selber so ein Tier wie ein Rind oder ein Kalb töten könnte für meinen Konsum. Und neben gesundheitlichen Betrachtungen, dass es eben auch wirklich eine sehr leichte Kost ist, wollte ich es einfach mal ausprobieren. Und das war dann so ein Moment, wo ich gesagt habe, okay, ich mache das jetzt mal. Aber ich hätte niemals, also die Zeit rennt ja immer im Leben, ich hätte niemals gedacht, dass ich da jetzt irgendwie schon so lange dabei bin.
Ist dir das am Anfang schwer gefallen? Also das kann ja so einen sportlichen Charakter haben von, ich halte das mal eine Woche durch oder so. Ja,
genau so war es. Also es war wirklich sowas wie 2 Wochen, das wird schon schwierig. Schon am nächsten Morgen war es so ein bisschen, was esse ich denn jetzt irgendwie noch? Ja. Was machst du in deinen Wrap rein, wo du vorher irgendwie, weiß ich nicht, angebratene Pute drin hattest? Da musst du jetzt Frischkäse nehmen mit ein bisschen Gemüse und Tomaten und man hatte schon das Gefühl, dass irgendwie ständig was fehlt und ich eigentlich nicht so richtig auf meinen Genuss komme. Und ich bin ein sehr genussfreundlicher Mensch. Ich habe immer sehr gerne gekocht als Jugendlicher und Kind und hatte da immer so einen Bezug zum Essen.
Das heißt aber sowas wie Kochen und Ernährung, das war für dich nicht neu, dich damit auseinanderzusetzen?
Auf die Art und Weise, wie ich es jetzt mache, war es selbstverständlich neu. Also so tief, wie das bei mir mittlerweile jetzt geht in den ganzen Büchern, ob das jetzt wissenschaftliche Studien sind oder wirklich diese Gemüseküche. Ich konnte zum Beispiel als Jugendlicher überhaupt nicht mit Gemüse umgehen. Ich wusste nicht, wie man eine Zucchini lecker zubereitet. Ja. Ich habe angefangen mit Tütensuppen von diversen Herstellern und habe dann irgendwie eine Carbonara aus so einem Tetrapack warm gemacht und war froh, dass ich Nudeln kochen konnte. Also das war für mich so wie so eine Hexerei. Meine Mutter hat Kartoffeln im Schnellkochtopf gemacht und ich habe mich gefragt, wie viele Minuten sind das genau? Ja, das war für mich wie so, und das erste Mal, als ich es dann selber geschafft habe, es war ein riesiges Erfolgserlebnis und es war so ein Schritt in eine Unabhängigkeit. Und nach den ganzen Tütensuppen fing das dann wirklich auch an, dass ich grundsätzlich auch einfach mit Fleisch, Gemüse ein bisschen angefangen habe zu kochen. Das heißt, ich habe mir wirklich auch mal selber ein Steak gebraten in der Jugend und wirklich das dann versucht, auch richtig mit dem Garpunkt zu treffen.
Was ja jetzt kein typisches Hobby ist, nee. Ne, wenn man so über Teenies nachdenkt.
Nee. Gut, ich hatte natürlich auch meine Phase, wo ich einfach nur Pizza bestellt habe. Ja, Pizza Hawaii oder was weiß ich. Aber Küche, Kochen und gut essen war für mich immer eine Sache, die super wichtig ist im Leben. Und als ich dann Vegetarier geworden bin, fehlte mir dieses gute Essen. Und dann habe ich wirklich auch gesagt, ich habe ja angefangen, da Physik zu studieren. Neben diesen Vorlesungen einfach gesagt, komm, jetzt versuch mal ein bisschen mehr und gib dir mal ein bisschen Mühe, dass du irgendwie, dass es besser schmeckt. Und dann fängst du an, deine eigene erste Bolognese zu machen, die vegan ist. Dann ist es noch eine schlimme Tomaten-Tofu-Suppe, die violett gefärbt ist durch den Rotwein. Und dann irgendwann verbesserst du dich, machst deinen ersten Burger, fragst dich noch irgendwie, wie hält so ein Patty zusammen ohne Ei. Da war ich ja dann schon Veganer und das hat mich irgendwie, dieser Pioniergeist hat mich total fasziniert. So eine Küche zu entdecken oder vielleicht auch mitzugestalten, die irgendwie noch so völlig klischeehaft belastet ist, wo eigentlich die Leute denken, Mousse-Schokolade, Schokolade, herzhafter Burger, sowas geht alles gar nicht in vegan.
Wann gab es diesen Schritt von vegetarisch zu vegan dann?
Der kam eigentlich relativ früh. Das war so nach etwa, ich würde sagen, 3-4 Monaten. Das hatte 2 Gründe. Einmal natürlich diese ganze Thematik mit Käfighaltung. Letzten Endes, was in Deutschland passiert, ist ja wirklich unglaublich pervers, was so männliche Küken betrifft. Das heißt, es werden ja pro Jahr 50 Millionen männliche Küken in Deutschland lebendig geschreddert oder mit Giftgas getötet, weil sie keine Eier legen können. Gleichzeitig, also ja, das verstößt offen gegen das Tierschutzgesetz, aber das ist anscheinend der Industrie egal. Gleichzeitig dieses Thema mit, wie viel Platz hat da so ein
Huhn. Küken eigentlich, ja.
Und auf der anderen Seite war es so, ich war beim Arzt und der Vegetarier fällt halt immer in diese Falle, dass er das Fleisch mit Käse ersetzt und Sahne. Und wenn du in eine Mensa gehst oder irgendwo hingehst, es gibt immer vegetarische Gerichte, die sind voller Fett, also Sahne, Käsekruste.
Und mit Creme Fraiche abgeschmeckt.
Ja, das heißt, meine Cholesterinwerte sind sogar noch schlechter geworden als Vegetarier, weil ich einfach viel zu viel so Milchprodukte gegessen habe. Und dann habe ich gesagt, komm, jetzt probier mal vegan. Und da fühlte man sich dann schon so ein bisschen wie so eine Pflanze, muss ich sagen. Also dann nur noch Sojadrink und irgendwie, weiß ich nicht, viel mehr Gemüse dann. Und dann eine Pizza ist dann erstmal trostlos im ersten Moment, wenn da der Käse fehlt. Und mittlerweile toppe ich sie mit Pesto und mit gegrilltem Gemüse und Pinienkernen und dann ist das schon ganz geil. Aber es war schon echt ein riesiger Schritt. Deswegen, was mich halt immer so nervt bei Veganern, ist, sie urteilen immer über die Vegetarier und sagen, naja, die sind ja noch viel schlimmer als die Fleischesser. Grundsätzlich, diese Szene hat ein paar Komplexe und ein paar Probleme. Dabei wird nie anerkannt, dass ein Vegetarier es schon echt massiv schwierig hat. Und wenn er dann den Schritt macht zum Veganer, das ist nicht einfach nur Käse weglassen. Das ist eine ganze Esskultur. Also wer mit gutem Käse aufgewachsen ist, Camembert, Brie, Roquefort oder sowas, das ist ja eine ganze eigene Esskultur. Das ist ja.
Ja, und die ist dann weg auf einmal.
Ja.
Ja. Bist du irgendwann mal rückfällig geworden?
Ich bin, ja klar.
Am Anfang?
Am Anfang, in den ersten Jahren definitiv, ziemlich oft.
Ab wann hast du es geschafft und wie?
Ich hatte oft Rückfälle, wenn ich im Internet geschaut habe, so bei Veganern in den Foren. Und worüber sie sich dann irgendwie unterhalten haben.
Weil?
Also zum Beispiel, darf ich ins Kino gehen, weil der Film ist ja auf Gelatine.
Okay, das ist der dann too much.
Oder darf man noch Bahn fahren, weil irgendwie bei den Bremsbelägen von der Bahn, von der Deutschen Bahn, wird irgendwas Tierisches verwendet. Oder du bist kein Veganer, weil du fliegst ja noch mit dem Flieger. Mhm. Und solche Geschichten. Auch diese Honigdiskussion. Ich finde, Honig ist immer noch ein Streitthema. Ich benutze es nicht in meiner Küche, aber wir brauchen ja irgendwie auch die Bienen auf eine Art und Weise. Und ich bin jetzt nicht Veganer geworden aus Gründen des Bienenschutzes, sondern wegen der Massentierhaltung und den globalen Auswirkungen des Fleischkonsums. Und diese Besser-Menschen-Mentalität in dieser Szene, die hat mich einfach immer wieder abgestoßen. Das heißt, dann outet man sich als Vegetarier in so einem Veganer-Forum, dann wird einfach nur raufgehauen und dann kriegt man einfach extrem Lust auf irgendwie Pasta mit ganz viel Käse.
Hast du dann gegessen?
Habe ich dann gegessen, ja.
Seit wann bist du sozusagen komplett vegan? Ab wann hältst du es durch?
Ich würde so sagen 13, 14 Jahre.
Ich habe neulich einen Vortrag gehört von einem Ernährungspsychologen und der hat sinngemäß sowas gesagt, dass vegane Menschen und auch vegetarische Menschen so viel Zulauf haben oder das deshalb auch machen, weil es ihnen tatsächlich so eine soziale Zugehörigkeit gibt. Also das, was du vorhin auch gesagt hast, so ein bisschen vielleicht der Faktor mit drin ist, ich fühle mich als was Besseres. Aus deiner Erfahrung jetzt aus den letzten Jahren, wie groß ist dieser Faktor?
Bei mir ist er -10, weil mich diese Szene einfach bei dieser Diskussion oder die da geführt werden überhaupt nicht anzieht. Es ist eher das Gegenteil. Also in meinem Privatleben habe ich ganz viele Freunde, die Fleisch essen oder einfach nur manchmal vegetarisch essen. Viele haben meine Kochbücher, einige kochen manchmal vegan, aber für mich ging es gerade darum nicht, da jetzt irgendwie zu einer Gruppe zu gehören, die jetzt sagt, so, oh, wir sind jetzt cool, wir sind jetzt in, wir können jetzt über andere Menschen urteilen, sondern mir ging es eher um diese Faktenlage. Ja, 500.000 Deutsche stirbt jedes Jahr in Deutschland an ernährungsbedingten Krankheiten. Wir haben ein riesiges Problem mit der Massentierhaltung, Tierquälerei, globale Auswirkungen der Fleischproduktion, ob das Regenwaldrodung ist oder eben Ressourcenverschwendung. Gleichzeitig Hunger in der Welt, alle 4 Sekunden stirbt ein Kind an Unterernährung. Das hängt auch damit zusammen, dass in diesen armen Ländern Monokulturen angebaut werden, die dann, also von Mais und Soja, die dann irgendwie in den Futtertrögen von Europa landen und die Menschen dort eben verarmen. Also es gibt so viele Gründe für mich, die ich sage, die leuchten ein, aber die haben nichts damit zu tun, dass man sagt, so, man gehört jetzt zu einer Gruppe dazu.
Das heißt auch, du kannst es für dich entscheiden, aber würdest jetzt deine Freunde nicht dazu zwingen wollen, auch diesen Lebensstil oder einfach vegan zu leben?
Nee, das ist das Schlimmste. Das ist letzten Endes so ein bisschen auch wie dieser Grünen-Vorstoß, dass man sagt, man macht einen Veggie-Day, der ist vorgeschrieben. Ich kämpfe halt mit meinen Kochbüchern immer dafür, dass man einfach den Genuss in dieses Thema bringt und dass die Leute von sich aus sagen, hey, ich habe vegan for fit gemacht, ich habe abgenommen, mir geht's gut, ich habe eine frische neue Küche entdeckt, die hat mein Leben vielleicht auch bereichert. Ich esse jetzt nicht mehr so viel Fleisch wie früher. Statt dass jemand sagt so, du musst, du musst, du musst, dann bist du ein besserer Mensch. Damit kann ich nichts anfangen. Letzten Endes, ich würde es sogar extrem begrüßen, es gibt allerdings nicht so viele Initiativen, wenn die Menschen einfach bewusster Fleisch konsumieren und mehr selbst frisch kochen. Das hat gar nicht so sehr diesen Anspruch, dass es dann unbedingt vegetarisch oder vegan ist.
Sondern einfach ein bewusster Umgang damit.
Bewusster Umgang damit, der würde, wenn du darauf achten würdest, woher dein Fleisch kommt, wenn das 80 Millionen Deutsche tun würden, hätten wir das Problem der Massentierhaltung gar nicht. Das heißt, wir können ja auch mit kleinen Schritten anfangen, erstmal bewusst Fleisch konsumieren, vielleicht mal einen vegetarischen Tag einlegen, vielleicht mal einen veganen Tag einlegen. Mal gucken, wie diese Küche ist. Viele Menschen können sich noch gar nicht vorstellen, was man als Veganer isst. Diese Klischees in den Köpfen, die hast du ja immer noch. Ich dachte ja auch früher, ich esse nur noch Möhren und Feldsalat. Du kannst das halt natürlich mit allen möglichen veganen Produkten ersetzen.
Hast du eine Umstellung deines Körpers gemerkt, nachdem du auf vegan gegangen bist?
Ja, absolut.
Meine, das heißt, Verdauung,
Pickel sind komplett weggegangen. Ich habe, ich glaube, zu viele Hormone durch Milchprodukte zu mir genommen. Die sind komplett weggegangen. Ich bin einfach schlanker geworden. Ich habe ein besseres Sättigungsgefühl durch die ganzen Ballaststoffe. Ich habe insgesamt jetzt 25 Kilogramm hatte ich abgenommen. Und,
es gibt auf deiner Homepage, glaube ich, das ist so ein kleines Bild, nur was du irgendwo mit reingeproppt hast, aber da sieht man nicht irgendwie von 2001, das sieht doch etwas anders aus als heute.
Ja, also ich war schon ein kleines Pummelchen, Pummelfee. Und jetzt mittlerweile mache ich ja, ich habe 73,3 Ironmans gemacht. Ich fühle mich gut, ich fühle mich fit, meine Blutwerte sind einfach viel besser geworden und man sagt mir halt oft, ich sehe nicht so aus, wie ich eigentlich auf dem Ausweis bin. Also ich bin jetzt 35 und manchmal gehe ich schon irgendwie noch durch, so als, weiß ich nicht, 26, 27. Das hängt natürlich damit zusammen, dass du gut schläfst, dass du viel frisches Obst und Gemüse isst und einfach so ein bisschen auf den Lebensstil achtest. Ich glaube schon, dass das viele Vorteile hat.
Wenn ich jetzt für mich sagen würde, oder egal wer, ich will es mal ausprobieren. Wahrscheinlich ist ja dieser Schritt von 100 auf 0, sagen wir mal von immer nicht reflektiertem Fleischkonsum oder von mir aus auch reflektiertem Fleischkonsum auf vegan, wird ja von jetzt auf gleich nicht funktionieren. Was sind aus deiner Perspektive die wichtigsten Sachen, mit denen ich, was wären erste Schritte?
Du machst Vegan for Fit Gipfelstürmer, weil das 7 Tage nur sind und weil du einen Essensplan hast, der komplett dir eigentlich die Möglichkeit gibt, dich mit dieser Küche zu beschäftigen. Das ist der beste Einstieg, weil es so ein Plan ist. Du hast pro Mahlzeit hast du 2 Optionen, die du nehmen kannst. Frühstück gibt es 2 leckere Sachen, mittags gibt es 2 leckere Sachen und eben abends.
Aber da muss ich eine Woche Urlaub für nehmen.
Musst du nicht.
Okay.
Es gibt genug Leute, die das neben dem Job machen. Man muss halt einfach ein bisschen routinierter werden, was so Küche betrifft. Aber es sind sehr einfache Rezepte mit kurzen Zutatenlisten. Das ist auch letzten Endes ein Grund, warum ich Erfolg habe mit meinen Kochbüchern, weil es einfach Rezepte sind, die schnell umzusetzen sind für die Leute. Das heißt, es bringt gar nichts groß, irgendwie über Dinge zu reden, sondern man müsste es einfach mal schmecken und probieren. Das ist so ein Grund für mich, warum ich auch angefangen habe, damals, das war dann 2009, Kochbücher selber zu schreiben, weil viele mich einfach gefragt haben, was isst man denn da? Was kann ich denn dann noch essen? Das heißt, diese Frage, wenn du sagst, ich möchte einsteigen, mach es einfach für dich und wenn es nur ein Tag ist. Und wenn du sagst, ich habe den ersten Tag geschafft, mach ich den zweiten. Und dann sind es 7 Tage und dann kannst du danach immer noch so viele Steaks essen, wie du willst, wie reinpassen. Aber dann hast du zumindest mal einen besseren Eindruck bekommen. Wir reden oft über irgendwie so Kunstgebilde, ja, der Veganer isst nur Sojasteaks und trinkt nur Sojamilch und Sojapudding. Man muss mal diese kreative Gemüseküche selber probieren und wenn es nur 7 Tage sind.
Die Radio Wissen, eine Stunde Talk. In 2016 gab es 211 Neuveröffentlichungen veganer Kochbücher. Alleine bis Oktober, sagt der Vegetarierbund in Deutschland. Und mindestens eins kommt jetzt im November noch dazu, das heißt Vegan for Fit und Attila Hildmann hat es geschrieben, ist heute Abend zu Gast. 7 Tage Detox-Diät steht unten drunter als Untertitel. Was habe ich geschafft, wenn ich das durchhalte eine Woche?
Dann hast du erstmal wirklich gesund gegessen, wenn du Gewicht verlieren wolltest. Du bist ja schlank und aber vielleicht würdest du dann einfach fitnessmäßig ein bisschen profitieren und einfach stärker sein und dich besser fühlen.
Sag, wie es funktioniert.
Also Vegan for Fit Gipfelstürmer ist eine 7-Tages-Diät, die komplett durchstrukturiert ist. Und das ist eine sehr effektive Methode, weil sie individuell auf den Probanden oder den Teilnehmer abgepasst ist. Das heißt, ich habe Rezepte entwickelt, die erstmal sehr gesund sind, aber auch sehr gut schmecken. Und jeder ist aber unterschiedlich. Das heißt, der Bauarbeiter mit irgendwie 120 Kilo braucht mehr Kalorien als die Büroangestellte mit 65 Kilo. Das heißt, man loggt sich da auf veganforfit2.de ein. gibt seine Daten ein, Körperumfang etc., Gewicht, Größe, was man in der Woche für einen Sport machen möchte und bekommt dann einen Faktor, den du auf diese Rezepte
wie 0,8 davon oder 1,2 davon oder irgendwie sowas.
Ansetzt, lässt aber den Mengenrechner das alles für dich machen. Das heißt, du kriegst am Ende eine Einkaufsliste und dann hast du wirklich etwas, was genau das dem Körper gibt, was er braucht, aber nicht darüber hinaus etwas.
Dein Modell? Also selbst entwickelt oder hast du dir Hilfe dazu geholt oder wie ist es entstanden?
Mit meinem Verlag, natürlich mit Ralf Joost, meinem Verleger, großartiger Mann. Das ist ja der zweite Teil von Vegan for Fit, der im September, glaube ich, 2012 rauskam. Und das war aber damals eine 30-Tage-Challenge. Und 100.000 haben das auch probiert. Viele haben damit auch wirklich super gut abgenommen. Aber für viele war es zu lang und für viele war es auch einfach zu kompliziert und zu ungenau.
Das heißt, das ist jetzt nochmal so die Essenz daraus oder wie würdest du das selbst beschreiben?
Das ist die Essenz. Du hast wirklich 3 feste Mahlzeiten am Tag, wo du variieren kannst. Du hast kein Dinner-Canceling und so weiter. Da sind Erkenntnisse aus 2016, was den Nobelpreis betrifft, drin. Du hast wirklich die Quintessenz von diesen Abnehmerfolgen, die, wo die Leute mich einfach immer danach gefragt haben, wie hast du abgenommen, wie hat das funktioniert, wie hast du die 25 Kilogramm verloren, wie bist du fitter geworden. Und was ich nie mochte bei Diäten, ich habe auch selber viele probiert, ist so dieses Vage, vielleicht funktioniert ja eine Diät, vielleicht klappt es ja, vielleicht klappt es ja mit der oder mit der oder mit der. Was du hier hast, ist wirklich so eine Sache, du kannst dir überlegen, wie viel Gewicht du verlieren möchtest, dein Körper bekommt aber den Grundumsatz und letzten Endes das, was du beim Sport verbrennst, in Kalorien zugeführt. Das heißt, du kommst nicht in so eine Hungerkur, nimmst aber trotzdem spielend ab, obwohl du satt bleibst.
Aber ist das nicht wie bei allen Diäten immer auch eine Frage der Compliance?
Das ist ein Problem bei Diäten grundsätzlich, dass Diäten wirklich oft sich anfühlen wie Diäten. Nämlich man verzichtet auf etwas oder es ist eine extrem harte Zeit, die vorher vorbesteht oder die auf die man sich einlässt. Und das ist eben bei Vegan for Fit Gipfelstürmer überhaupt nicht so. Du hast wirklich köstliche Rezepte.
Mach mal ein Beispiel. Was?
Wir können ja mal Tag 1 angucken.
Warte, hier. Weißt du, Seite aus dem Kopf?
Also zum Beispiel geht's da los mit...
So einfach geht's, Quickstart. After Sport Shake, das ist noch nicht, was dahinter? Tag 1, da steht, das ist wahrscheinlich schon Superfood Cornflakes, ist das das Frühstück? Nee.
Genau, das ist eine Frühstücksvariante, schöne Bio-Cornflakes, dazu eine Matcha-Milch und ein paar Beeren. Mhm. Das ist ein ganz schnelles Rezept. Und
12 Minuten.
Oder du machst dir.
Das ist ein alternatives Haferflocken-Pfannenbrot, ist alternatives Frühstück. Oder ist es das Mittagessen?
Da wählst du jetzt quasi aus, welches du haben möchtest. Mhm. Entweder die Cornflakes oder die Haferflocken-Pfannenbrote. Die sind so mit, ich glaube, mit Bananenmus, glaube ich, getoppt. Ne?
Ja.
Und frischen Blaubeeren. Mhm. Das heißt, die machen wirklich auch richtig satt. Haferflocken-Pfannenbrot, die Leute wollen ja auch was haben zum Beißen. Viele Diäten enthalten halt kein Brot. Und mir war wichtig, irgendwie was zu haben, wo die Leute sagen können, ich habe irgendwie eine Alternative zu Brot, die aber gesund ist und die satt macht.
Wo sind denn diese Shakes?
Shakes hast du vorne.
Ja, warte, noch vor dem ersten Tag?
Matcha-Shakes hast du.
Genau, noch vor dem ersten Tag.
Ja, und dann hast du nach dem Sport genau. Immer ein Acai-Shake.
Genau, diese Matcha-Shakes, die gibt es dann in 3 Sorten, Vanille, Zimt und Schoko.
Die trinkst du aber zusätzlich zu den Mahlzeiten.
Ah, das ist wirklich nur nach dem Sport.
Nee, das ist jetzt quasi morgens, damit du ein bisschen fit wirst und wach wirst. Matcha enthält sehr viel Koffein, gleichzeitig aber auch sehr viele Vitalstoffe. Ist eines der gesündesten Lebensmittel und das ist so quasi so das Ritual morgens nach dem Aufstehen.
Magst du alle? Also Vanille, Zimt, Schoko? Also kombinierst du dann für dich mal den einen, mal den anderen oder hast du ein Favorite?
Ich trinke eigentlich nur den klassischen. Mit Vanille.
Wir packen das mal mit bei uns auf die Homepage, dann könnt ihr euch das auch mal in Ruhe angucken. Wie viel Sport gehört dazu dann bei den 7 Tagen?
Das kannst du letzten Endes individuell angeben.
Also ich kann sagen, ich würde gern 2 Kilo verlieren, gebe meine Daten an und dann sagt das Programm im Prinzip, dann müsstest du den und den Sport machen.
Richtig. Wichtig ist einfach, dass du grundsätzlich eine Zufuhr hast an Kalorien regelmäßig, aber dass diese Kalorienzufuhr nicht bei den einzelnen Portionen oder bei den einzelnen Mahlzeiten zu viel ist. Was dadurch passiert ist, wenn es genau abgestimmt ist mit deinem Faktor, den du berechnest, ist es so, dass dein Stoffwechsel sich nicht runterfährt. Weil unser Körper ist ja nicht doof. Wenn du irgendwie so Dinner-Canceling ständig machst oder irgendwie so eine Diät, wo du doch irgendwie so ein bisschen immer weniger isst, dann sagt dein Körper, ich krieg weniger Kalorien, ich fahre mal irgendwie zum Beispiel die Produktion der Körperwärme runter.
Und dann wird mir kalt.
Ja, und dann verbrenne ich weniger.
Blöd. Ja, und ich fühle mich auch blöd.
Und was dann passiert, das ist halt das Ding, ist, dass wenn du dann mit der Diät aufhörst, dein Körper ja runtergefahren ist und wenn du dann wieder normal ist, sind die Kilos sofort drauf. Das heißt, man muss den Körper...
Klassischer Jojo.
Ja, das heißt, bei Vegan for Fit Gipfelstürmer trickst du diesen Mechanismus aus, indem du einmal morgens diesen Matcha-Shake hast. Matcha ist, hemmt ein bisschen den Appetit, kurbelt den Stoffwechsel an. Du hast drei Mahlzeiten, die wirklich genau auf dich abgepasst sind. Du hast nach dem Sport einen Shake, den du trinken kannst, aber es sind immer genau die Größen von der Portion, dass es niemals passiert, dass dein Körper das Gefühl hat, er kommt in einen Hungerzustand.
Aber keine Zwischenmahlzeiten dann mehr?
Absolut keine Zwischenmahlzeiten.
Und auch keine Süßigkeiten oder so, sondern da muss ich mich ein bisschen streng natürlich auch an das Programm halten.
Richtig. Du hast halt nach dem Abendessen, ich glaube es sind 12 bis 14 Stunden intermittierendes Fasten.
Über Nacht.
Das heißt, dadurch kommt dein Körper auch in so einen Reinigungszustand. Und dafür wurde auch irgendwie 2016 der Nobelpreis verliehen.
Die Autophagie für den Abbau von Zellorganellen. Richtig. Und Wiederaufbau, das Recyclingprogramm.
Muss man sich so vorstellen, wie das, wenn der Körper in so einem Hungerzustand ist, jetzt aber nur nachts und in diesem Fastenzustand, dann fängt er an, die alten Zellen zu verdauen. Und dadurch reinigst du dich irgendwie selber.
Wann hast du es zum ersten Mal? Du hast damals das 30-Tage-Programm gemacht. Hast du die 7 Tage jetzt auch nochmal gemacht?
Ja.
Oder? Okay.
Ich habe damals ja bei Let's Dance mitgemacht.
Aber ich glaube nur bis Runde 3 oder so, ne?
Nur bis Runde 3. Ich bin nicht so gut beim Tanzen. Ich kann lieber den Kochlöffel schwingen, ja, als das Tanzbein.
Die Beweglichkeit ließ etwas zu wünschen übrig, wenn, ja, ich mich richtig erinnere.
Ich war der ungelenke Elefant.
Ja. Ja.
Ein schlimmes Kapitel meiner Karriere. Aber ich bin bei der ersten Show dabei gewesen und ich hatte davor Knie-OP gehabt. Ich lag halt viel im Bett, habe viel gefuttert und dann war ich im Fernsehen, erste Show, und meine Fans haben gesagt, oh mein Gott, was ist mit dir passiert? Du bist ja ganz schön mondgesichtig geworden. Und das hat mir ganz schön zugesetzt und dann habe ich angefangen, wirklich noch zu sagen, komm, jetzt nimm mal wieder selber Gewicht ab. Und dann hatte ich innerhalb von 2 Wochen war es damals, ich glaube, 6 Kilo verloren und damit so den Grundstein für dieses Buch gelegt, weil ich einfach gesagt habe, ich habe nicht 30 Tage wie bei Vegan for Fit 1, sondern ich habe wirklich eigentlich nur bis zur nächsten Show immer 7 Tage. Und ich möchte jetzt massiv abnehmen. Das heißt, was da hinzukam, war eben auch dieser Bereich so Low Fat. Vegan for Fit 1 war sehr viel mit Mandelmus, Nussmus. Und die Rezepte bei Vegan for Fit Gipfelstürmer sind einfach sehr fettarm. Das heißt, ich gucke auch, dass man zum Beispiel Sachen jetzt nicht mit vielen Nüssen toppt, sondern dann zum Beispiel Bananenchips nimmt oder irgendwas, was gute Kalorien hat, aber jetzt nicht so massive Fettkalorien.
Hm. Wo holst du dir Inspiration her, wenn du neue Ideen suchst?
Ich gucke immer abends Kochshows.
Welche?
Ich gucke super gerne Diners, Drive-Ins and Dives. Ja. Das ist eine amerikanische Kochshow vom Food Network. Ich bin ja da auch in Amerika immer so ein bisschen am Rumreisen und koche da in den regionalen TV-Sendern. Und ich liebe einfach diese Show. Man hat ja immer so das Klischee, dass die Amis irgendwie total schlechtes Essen essen. Und bei dieser Show mit Guy Fieri, das ist so das Gesicht von der Kulinarik in Amerika. Der hat so
der amerikanische Jamie Oliver.
Cooler, ja. Und der geht einfach zu diesen ganzen Diners und Restaurants und das ist immer total witzig, was dann Köche machen. Das ist natürlich alles mit Fleisch, aber ich finde es trotzdem inspirierend und ich mag einfach mich damit beschäftigen. Das gucke ich jeden Abend.
Gibt es Sachen, die du selbst gerne mal kochen würdest, aber noch nicht gekocht hast?
Die arbeite ich zum Glück immer sehr schnell ab, weil ich bin sehr ungeduldig.
Kannst nicht warten.
Und ich kann da nicht warten.
Ja.
Also wenn ich zum Beispiel irgendwie sowas sehe, ich habe letztens ein Rezept entdeckt, so für Pulled Pork, dann mit der Jackfrucht, und dann muss ich das gleich zu Hause machen und muss dann mir irgendwie eine Barbecue-Soße ausdenken und das schmeckt dann tatsächlich wie Pulled Pork, ja. Also in so einem Brötchen mit so einem Bun. Mit so einer schönen Barbecue-Soße und ich liebe das dann einfach, wenn ich manchmal so Sachen in der Kochshow sehe und ich sage, oh krass, die müsste man doch eigentlich auch vegan schaffen können, dann gehe ich morgens immer gleich einkaufen und tüftel dann so ein bisschen rum. Jetzt gerade zur Winterzeit oder letztes Weihnachten war es so dieses Thema Bratensoße zum Beispiel. Da habe ich einfach über Wochen in der Küche gestanden, immer wieder, weil ich immer wieder Bock drauf hatte und habe mir so eine Bratensoße irgendwie kreiert. Und bin da super stolz drauf, dass es dann am Ende wirklich auch meine Familie beim Weihnachtsfest begeistert hat.
Kommst du gut in den Flow? Also ist Kochen für dich auch ein Zustand, einfach um ins Jetzt zu kommen, abzuschalten, dich ganz auf die Aufgabe zu konzentrieren?
Ja, und das kann ich wirklich nur jedem empfehlen. Egal jetzt, ob vegan oder vegetarisch oder Fleisch oder was auch immer. Dieses selber Erschaffen, das hat mich fasziniert und hat mich einfach dran gehalten bei der Kulinarik. Das ist, du musst dir vorstellen, ich war nie ein guter Physikstudent. Ich habe Physik studiert.
Wann machst du das eigentlich fertig?
das werde ich wahrscheinlich gar nicht fertig
machen. Aber eingeschrieben bist du, glaube ich, noch, ne?
Ja, ich bin noch eingeschrieben.
Aber das, okay.
Vordiplom habe ich gemacht, Hauptstudiumskurse habe ich gemacht, aber das ist so ein Thema. Ich habe irgendwann gemerkt, es ist einfach nicht mein Ding. Es liegt mir halt nicht. Was ich zum Beispiel im Studium oder generell nicht so hatte, waren so diese Erfolgserlebnisse. Das heißt, du hast manchmal einen Übungszettel gemacht, ja, für eine Vorlesung. Pro Woche musstest du irgendwie 5 Übungszettel machen. Und das waren so schwierige Bögen, das konnte man nur in der Gruppe machen. Und selbst dann war es oft fehlerhaft. Und dann bin ich nach Hause gegangen und habe dann irgendwie gesagt, komm, ich möchte mal heute einen veganen Burger machen. Und dann habe ich den veganen Burger gemacht mit so einem Patty, das ist auch nicht auseinandergefallen. Und plötzlich war es ein Erfolgserlebnis.
War besser als der Übungszettel.
War besser als und leckerer. Und ich konnte meinen Mitbewohnern und letzten Endes meiner Familie dann eben auch ein Lächeln aufs Gesicht zaubern, weil sie sich gefreut haben, ja, so kleine Gesten. Wenn du etwas selber erschaffst, ob das Pralinen sind oder Schokolade mal selber zu machen oder einfach mal selber frisch zu kochen, du entdeckst in dir den Schöpfer. Und das finde ich so schön. Deswegen, ich liebe das, egal was man jetzt da draußen, was die Zuhörer kochen. Hauptsache, man macht es selber.
Pläne? Was kommt für dich als nächstes?
Ich bin ja jetzt tatkräftiger Unternehmer. Ich wurde ja vom Handelsblatt zum Familienunternehmen des Tages letztens gewählt. Ich habe quasi in den letzten 5 Jahren, mittlerweile sind 10 Kochbücher geschrieben mit über 600 Rezepten. Und jetzt bin ich dabei, dass ich meine Rezepturen ins Glas abfülle und verkaufe. Das heißt zum Beispiel so eine Bolognese oder eine vegane Leberwurst oder ich habe Schokul entwickelt, das ist so eine vegane Milchschokolade, die einfach wirklich sehr lecker schmeckt. Und jetzt geht es für mich einfach darum, ich wollte es den Menschen auch noch ein bisschen einfacher machen. Viele sagen ja, ich möchte nicht selber kochen, hast du nicht irgendwie ein Fertiggericht für mich, was aber eben nicht diesen Anspruch hat, den Fertiggerichte haben, sondern biologisch ist, wenn möglich fair trade, keine Konservierungsstoffe, keine Zusatzstoffe, keine Fließverbesserer etc. Und ja, bei der Bolognese hat es super geklappt. Die schmeckt mir mittlerweile besser als die, die ich selber koche.
Nimmst du sowas mit, wenn du selbst unterwegs bist?
Ja, mein ganzes Auto ist damit voll. Ich habe mein Granola im Auto, ich habe mein Matcha im Auto, ich habe meine Pralinen im Auto, wenn ich irgendwie mal Wartezeit habe. Und ich habe mir so eine kulinarische Welt erschaffen. Für mich war es so, ich war letztens Radfahren mit Lothar Leder, ist so auch ein Kumpel mittlerweile, ist eine Ironman-Legende, hat irgendwie 6-mal Europameistertitel gewonnen beim Ironman. Und wir waren in Frankreich, so in den französischen Alpen Radfahren und es gab nichts für mich zu essen. Und selbst die Nudeln waren totgekocht mit Brokkoli und in Butter geschwenkt und da wäre ich gestorben für so ein Glas Bolognese, weißt du? Und dann habe ich gesagt, komm, ich mache jetzt was, dann habe ich nächstes Jahr habe ich was dabei. Und dann habe ich damit angefangen.
Attila Hildmann nimmt sich die Bolognese mit auf den Ironman. Lässt du dir so anreichen, wenn andere ihre Energiedrinks geben lassen, lässt du dir so ein Bolognese-Glas irgendwie anreichen.
Genau.
Ja. Die Infos zum Buch und zu dir packen wir natürlich auch auf die Homepage, auch den Shake. Schön, dass du da warst.
Hat mich sehr gefreut.
Die Radio Wissen. Eine Stunde Talk. Das Ganze könnt ihr nachhören, natürlich bei uns auf der Homepage und immer da, wo ihr eure Podcasts herbekommt. Und ich bin nächste Woche wieder da. Sven Präger. Ciao.
Ciao, ciao.
Die Radio Wissen.
Eine Stunde Talk mit Sven Präger.
Jeden Mittwoch von 20 bis 21 Uhr. Mehr auf deradiowissen.de.